Der Bürger ist die einzige Opposition in der Schweiz. Auf dem Stimmzettel kann ich jeden durchstreichen, der mir nicht passt von dieser Partei. Wir stimmen ab, was der Steuersatz ist für die Gemeinde.
Das macht der Bürger.
Ja. Und der Bundespräsident sagt, ja, dann wären wir nicht regierbar. Das ist ein Wort, das ich nicht tolerieren würde. Ich regiere. Er ist ein Vertreter. Ich bin der Souverän.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zum einen wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und heute haben wir einen spektakulären Gast, Leute, und ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir werden heute nämlich über die Schweiz sprechen und zwar mit Jean-Pierre Charnay. Er ist emeritierter Professor für globale Strategien und Marketing und er hat in sehr vielen Ländern bereits gelebt und gelehrt, zum Beispiel in Österreich, Schweiz, Japan, China und auch in den USA. Herzlich willkommen.
Danke, gerne hier. Danke für die Einladung.
Sehr schön. JP, wie wir sagen dürfen zu dir. Heute wird's sehr spannend und ja, heute sprechen wir über direkte Demokratie, die Schweiz und ja, was die Schweiz besser macht, was wir von ihr lernen können. Und ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, wie wenig ich eigentlich über die Schweiz weiß tatsächlich.
Ich auch.
Obwohl ja, du warst ja schon deutlich öfter in der Schweiz. Ich war natürlich auch schon öfter in der Schweiz, aber es ist erstaunlich und ganz kurz etwas Persönliches würde ich gerne noch loswerden. Zwei Schweizer haben mich wirklich persönlich geprägt und es sind zwei Tennisspieler, muss ich sagen, in meiner ja, Jugend, Vergangenheit, Roger Federer und Stan Wawrinka. Also ich habe irgendwie schon immer eine sehr persönliche Beziehung zur Schweiz und eine große Sympathie. Und heute freue ich mich drauf, sehr viel zu lernen. JP, vorab eine Frage, um locker reinzustarten. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen der Schweiz, den Schweizern und den Deutschen?
Das ist das Verständnis, Staatsverständnis, was ich dem Staat gebe und was ich vom Staat erwarte. Und die Bereitschaft, eben einiges hineinzustecken in dieses Verhältnis und zu investieren, Zeit, Emotionen etc. Und nicht nur im Stuhl sitzen und warten, bis es kommt. Das trifft auch für Österreich zu. USA ist etwas anderes und China und Japan wieder. Aber das ist ganz eindeutig ein ganz spezielles im Schweizer Polizsystem und das Staatsverständnis des Schweizers ist wesentlich anders als das Staatsverständnis von vielen Europäern.
Also dass der Schweizer aktiver ist, sich mehr einbringt und der Deutsche eher passiver ist und wartet, bis jemand klingelt und sagt, hier.
Genau, so, dann also das ist überspitzt.
Klar, natürlich. Ja. Eine Sache dazu noch. Ich habe bei der Vorbereitung auch, was man auch natürlich so schon hört und weiß, dass der Beamte in der Schweiz eher sich als Dienstleister versteht. Ist das auch so ein Teil des Bildes? Kann man das so verstehen? Und in Deutschland oft, viele sagen, ja, da ist man eher so der Bittsteller, wenn man zum Amt geht, zum Beamten. Und in der Schweiz ist es eher so, vielleicht so ein Geben und Nehmen. Kann man das so?
Ja, ganz eindeutig. Der Beamte normalerweise in der Schweiz sieht sich als Service-Dienstleister an. Und ich bin der Kunde. Und das merkt man schon, das ist ausgeprägter in den Landgegenden und ein bisschen weniger und langsam immer mehr unterwandert in den größeren Städten, wo es auch manchmal ein bisschen formeller her und zugeht. Ich habe ein Beispiel, wie direkt das sein kann. Ein Freund von mir, der schon mehrere Unternehmen gegründet hat, ursprünglich ist er aus der Ostschweiz, musste ein Unternehmen gründen im Kanton Appenzell-Ausserrhoden und hat das bewerkstelligt, indem er an einen Ort mal hinging um 10 Uhr und der Erste hat ihn behandelt und nach einer kurzer Zeit hat gesagt, brauchen Sie noch zu meinem Kollegen zu gehen, aber warten Sie, ich telefoniere, aber hier ist, ja, ist hier, gehen Sie hin, das ist das Büro. Geht hin, der macht das und der sagt, aber jetzt brauchen Sie noch einen Dritten. Ich telefoniere dem, sehen, ob Sie vorbeikommen können. Ja, und bevor er zum Lunch ging, war die Unternehmung gegründet in weniger als 3 Stunden.
Wir haben deutlich länger gebraucht, um unser Unternehmen hier zu gründen. Das war ein Akt von Wochen.
Ja, der Beamte als Servicedienstleister, ja. Das wäre doch was für dich.
Ja.
Bei uns ist das, ja. Wollen wir kein Beamtenbashing betreiben,
aber zu den Personen im System kommen wir noch. Jetzt erstmal meine Eingangsfrage. Wann hast du denn das letzte Mal abgestimmt?
Das letzte Mal habe ich für den 3. März abgestimmt.
Gar nicht so lange her.
Ja. Brieflich wie alle. 85% der Leute in der Schweiz stimmen brieflich ab. Und mein nächster Termin ist Anfang Juni.
Also ist es so, dass die Abstimmungen gebündelt werden? Also wenn wir ganz von vorne anfangen, wie ist denn überhaupt die Struktur? Also erstmal, wie kann sowas zustande kommen und wann wird abgestimmt? Wie läuft das in der Schweiz? Ich glaube, das ist für viele auch noch so eine
Blackbox. Ja, es wird gebündelt, damit sich die Leute einigermaßen einrichten können. Mhm. Und ganz am Anfang vom Jahr, der Bund, also die Regierung in Bern, legt fest, das sind die 4 Termine, also März, Juni, dann kommt noch September und dann noch irgendwie November, Dezember, diesen 3 Terminen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, alle diese Initiativen und Referenden, das ist wie ein Conveyor Belt, das geht da vor sich. Und wenn wieder eines bereit ist, geht es auf den Conveyor Belt. Ich weiß, für den Juni-Termin hat es, glaube ich, 3 Themen. Also 2 auf jeden Fall mit der Krankenversicherung zu tun haben. Und das wird so vorbereitet, damit man das weiß. Es ist viel Zeit und Effort dahinter. Ich weiß von Angaben, dass eine Initiative, wenn jemand etwas vom Volk her bringen will, und bis das dann so weit kommt, dass es überhaupt hier zur Abstimmung kommen kann, müssen sie 100.000 verifizierte Unterschriften sammeln. Das kann zwischen 250.000 bis 2-3 Millionen Franken kosten. Und das muss innerhalb von 18 Monaten müssen die Unterschriften gesammelt werden. Also man kann nicht über 5 Jahre einmal auf Halde Unterschriften sammeln. Das ist jetzt ein Beispiel von kürzlich, das ich jetzt erhalten habe. Ich habe das runtergeladen. Das ist eine neue Initiative, Europa-Initiative von einer liberalen Gruppe gestartet. Das wurde jetzt diese Woche gestartet. Die haben jetzt 18 Monate, um die 100.000 Unterschriften zu sammeln. Wenn sie vorher fertig sind, können sie es vorher abgeben. Mhm. Da muss man genau ausfüllen, also Ort, wo man ist. Und dann, es hat 5 Stellen, also es können mehrere Leute dieses Formular unterzeichnen. Wenn ich da jetzt will, dann würde ich da einfach meinen Namen angeben und Daten und unterschreiben und dann an diese Stelle senden. Und diese Stelle sendet dann alles, weil auch der Ort gegeben ist, geht an die Einwohnerkontrolle des Ortes, wo ich registriert bin. Und die checken das.
Das wird doppelt gecheckt.
Ja, ja. Die machen das.
Und wenn ich 100.000 Unterschriften im Zeitraum habe, dann wird sicher darüber abgestimmt oder gibt es dann noch weitere?
Nein. Dann wird todsicher abgestimmt. Aber es gibt noch einen Prozess. Dann kommt zuerst der Bundesrat. Das sind die Exekutive, die 7 Bundesräte. Die sprechen sich dann darüber aus, ja, nein. Und die schreiben dann auch im Abstimmungsbüchlein ihre Empfehlung, ja oder nein. Das Initiativkomitee ihre Empfehlung, ja oder nein. Und dann kommt noch das Parlament daran, Nationalrat, das ist also der, entspricht bei euch dem Bundestag.
Ja.
Ja oder nein, das wird dann auch aufgeschrieben. Mhm. Und der Ständerat, das ist ein bisschen anders bei euch, aber das ist wie der Senat in den USA, 2 Stimmen pro Kanton. Auch die ja, nein, das kommt dann alles per Post. 6 Millionen Büchlein werden versandt in einem Kuvert. Ich habe das leider nicht hier, weil das Kuvert ist ganz speziell konzipiert, also vorsichtig aufreißen muss, dann wieder nehmen, unterschreiben und dann muss ich schreiben, also auf den Zettel ja oder nein, keine andere. Wenn Sie was anderes schreiben, wird es nicht gezählt. Und dann wieder zukleben und dann wieder einsenden. Und Porto bezahlt der Bürger.
Okay.
Es ist nichts gratis.
Okay. Also Politik ist nicht nur Arbeit, es ist auch ein finanzieller Invest.
Ja.
Ganz kurz, um auf das Beispiel zu kommen, weil das ist super aktuell. Worum ging es jetzt genau da am 3. März?
Am 3. März hat es zwei Initiativen. Die erste war, ob wir eine 13. Rente erhalten sollten als Pensionierte. Ich bin ja auch pensioniert.
Also 13. Monat quasi.
Ja, im Dezember, entspricht der Entlöhnung von den Schweizern, wenn sie im Arbeitsplatz arbeiten, da kriegen alle einen 13. sogenannten Monatslohn. In Österreich ist es 14, aber in der Schweiz ist es 13. Und da ging es darum, ob das zusätzlich zu den 12 Renten bezahlt werden soll. Die zweite Initiative ging darum, ob man das Rentenalter anheben soll, zuerst mal ein Jahr und dann immer der Lebenserwartung, damit man einigermaßen die Ausgaben kontrollieren kann. Diese Anhebung des Rentenalters wurde groß, kam nicht durch. Der Souverän, in der Schweiz ist der Souverän die Leute, die abstimmen. Der Souverän hat gesagt, nein, aber die Initiative zur 13. Monatsrente wurde angenommen, obwohl der Bundesrat, also die Exekutive, das Parlament im Nationalrat und Ständerat mit großem Mehr gesagt haben, nein, wir können uns das nicht leisten.
Und das stand auch da drin. Also ja. Die Empfehlung stand drin und die Leute haben trotzdem dafür entschieden. Ja.
Und die Empfehlung müsste jetzt auch nicht ausgewogen sein. Da kann jetzt auch von allen Nein kommen. Also das muss jetzt nicht irgendwie ausbalanciert
sein. Empfehlung ist für Ja oder Nein, ist nicht wischiwaschi. Mhm. Okay. Und es kann auch sein, dass in gewissen Abstimmungen alle Ja sagen.
Okay.
Aber dann bei den meisten Abstimmungen gibt es ein Initiativkomitee, das sich dann bildet. Mhm. Ein Pro, das Initiativkomitee für diese Initiative ist hier schon angegeben, weil diese Leute behalten auch das Recht, um im Fall, wenn sich was ändert, das zurückzuziehen. Mhm. Dann bildet sich, wenn es wirklich kommt, ein Anti-, ein Nein-Initiativkomitee und die schreiben dann im Büchlein auch.
Okay. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn unser Bundestag eine einstimmige Empfehlung abgeben muss, ja oder nein, dann gibt es ja keine Oppositionsarbeit, dann ist ja das Korrektiv nur der Bürger in der Schweiz.
Der Bürger ist die einzige Opposition in der Schweiz.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja. Und manchmal eben, wie in diesem Fall. Gut, es gab natürlich auch in der Abstimmung im Parlament, war sie auch nicht einstimmig. Das ist klar. Ja. Aber die Mehrheit, mit großer Mehrheit, sagte nein. Und ja, der Bürger hat das letzte Wort.
Aber ich finde das eigentlich viel sinnvoller, weil dann habe ich ja gerade das Element, dass ich jetzt nicht irgendeine Partei brauche, wo ich immer natürlich die Gefahr habe, gerade bei neuen Parteien, dass die dann vielleicht auch ein paar, den Klassiker kennt man ja, ein paar, ich sage es mal ganz klar, Wirrköpfe anziehen, sondern dass ich einfach den Bürger als Korrektiv habe. Und da zeigt sich auch bei uns in den Umfragen eigentlich eine relativ klare Tendenz bei vielen Sachen.
Jetzt noch ganz kurz, wie war die Empfehlung des Parlaments zur Anhebung des Renteneintrittsalters?
Das war nein. Mehrheitlich nein.
Okay.
Ja. Weil das war eine Initiative von einer Junggruppe, einer der Mitte- bis Rechtsparlament-Fraktionen. Aber die arbeiten an dem schon ewig und das war schon immer ein großes Thema in der Schweiz. Es brauchte viele Jahre, bis das Rentenalter und der Anfang von den Frauen den Männern angeglichen wurde. Das ist erst vor ein kurzer Zeit passiert. Vorher war es 62 für Frauen und 65 für Männer, dann wird es auf 63 angehoben, jetzt ist 65. Das war nicht einfach.
Jetzt interessiert mich noch eine Sache, weil wir haben von den 100.000 Unterschriften gesprochen. Das ist dann aber, ich gehe mal davon aus, auf Bundesebene. Es gibt ja auch Abstimmungen im viel, viel kleineren Kreis in der Schweiz.
Oder? Jeder Kanton hat eine Verfassung. Jeder Kanton hat das Initiativ- und Referendumsrecht auf Kantonsebene. Und dann sind die Stimmen Zahlen viel kleiner, je nach der Größe des Kantons. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber Kanton Zürich, der bevölkerungsreichste Kanton, mit über 1 Million. Ich glaube, da ist Initiativrecht ungefähr bei 30.000.
Okay.
Aber dasselbe Prinzip passiert eigentlich weniger. Ich bin im Kanton Waadt, also um Lausanne herum, domiziliert, und da gibt's nicht sehr viele von denen. Aber ich habe ein Beispiel von einem sehr wichtigen, wie das auf kantonaler Ebene.
Gerne. Mhm.
Das Beispiel ist, ich wohne in einer schönen Weingegend am Genfersee. Links von mir Reben, rechts von mir Reben, Genfersee, schöne Alpen. Und vor 20 Jahren hat sich ein Einzelner, der Franz Weber, darüber aufgehalten, dass in dieser Gegend immer wieder gebaut wurde und eigentlich diese schöne Weinlage vielleicht verbaut wurde. Und da hat er gesagt, starten wir eine Initiative, dass das geschützt wird. Nun, das Interessante ist, dass eine Initiative im Kanton Waadt, also nicht nur um diese Gegenden, wo diese Gemeinden waren, sondern im Kanton Waadt, und zweimal verschärft wurde das angenommen, und dann schlussendlich wurde diese ganze Gegend auch UNESCO geschützt. Und das ist eine Initiative von unten, wurde natürlich im Kanton, wo die Stimmen aus der ganzen Gegend kommen und nicht nur dort vom Wein, wurde das relativ mit guter Mehrheit angenommen. Eine dritte Verschärfung, die wurde dann aber abgelehnt, weil es dann zu sehr darum ging, was die Leute, die schon ein Haus haben und bauen, Wein bauen, noch machen könnten. Und da haben die Leute gesagt, nein, es ist zu weit.
Ich hätte ein paar technische Fragen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, es kriegt jetzt jeder Bürger ungefragt dieses Büchlein, oder? Da muss ich mich jetzt nicht irgendwie eintragen.
Das kriege ich. Nicht das Büchlein, sondern auch das Abstimmungsformular.
Mhm. Ja. Genau, also das kriegt jeder. Gibt es dann, es gibt jetzt wahrscheinlich wie bei uns auch keine Pflicht, oder? Also ich kann, aber muss nicht.
Muss nicht.
Und gibt es eine Mindeststimmzahl? Also müssen 30, 50, 80% abgestimmt haben? Nein. Oder theoretisch, wenn nur am Ende einer abstimmt, dann...
Gibt's nicht.
Okay,
also alles dann sind die anderen schuld.
Dann sind die anderen schuld. Wie hoch ist die durchschnittliche Wahlbeteiligung?
Durchschnittlich ist es so um die 50%. Bei dem war es fast 60%.
Weil es jedem was angeht.
Ja, ja. Ja, und das viele.
Ja.
Und, aber durchschnittlich ist es ungefähr um die 50%. Jetzt kann man sagen, ja, was machen die anderen 50%? Es ist interessant, Erhebungen haben ergeben, dass einfach nicht alle immer gehen. Es gibt eine gewisse Anzahl von Bürgern, die geben immer. Und dann gibt es solche, die gehen meistens. Dann gibt es solche, die gehen selten. Und dann gibt es sicher eine Gruppe, die geht vielleicht nie. Also von den Aktiven, von manchmal bis immer, sind ungefähr 75%.
Wahnsinn. Ja.
Und aber nicht jedes Mal.
Ja.
Ja. Noch eine Frage zu diesen Initiativen. Also das ist, glaube ich, auch oft ein Argument, was ich höre, wenn man in Deutschland über direkte Demokratie spricht, dann heißt es, ach, da kommen ja dann ganz verrückte Vorschläge und auf einmal versieht man sich und dann haben wir irgendwie ganz was Verrücktes. Wie kann ich denn jetzt in der Schweiz so eine Initiative einbringen? Also könnten wir zwei jetzt, wenn wir in der Schweiz wären, sagen, wir bringen jetzt die Initiative ein, jeder muss unseren Kanal schauen, jeder muss dieses Video mit JP schauen, und wenn wir 100.000 Stimmen haben, dann wird das ins Gesetz
geschrieben. Ja, das hat es auch Deutsche, die hier im Initiativkomitee sind.
Okay.
Und mir war zum Beispiel aufgefallen, dass eine Initiative, die war vor einiger Zeit über das Mindesteinkommen. Mhm. Das war eine große Debatte, oder? Mindesteinkommen einführen. Da hatte es sehr viele deutsche Mitglieder des Initiativkomitees, die in Basel waren. Und die wollten eigentlich das Ganze aufziehen, um nachher einen Effekt Richtung Deutschland zu erzwingen. Das war ganz klar für mich. Das ist alles möglich, aber die Leute im Initiativkomitee, so wie ich es verstehe, müssen mehrheitlich Schweizer Bürger sein. Stimmrecht, ja.
Aber es dürfen auch Ausländer.
Ja, also es hat hier im Ausland Domizilierte, aber ob die Schweizer sind, weil Schweizer im Ausland dürfen ja auch abstimmen.
Mhm. Okay,
das stimmt. Aber ich brauche so ein Komitee dann. Also jetzt nicht einfach.
Ja, es braucht ein Komitee und ja, es gibt noch etwas anderes. Der Initiativtext kann entweder ein direkter Gesetzesvorschlag sein, wie in diesem Fall einen Artikel in der Verfassung zu ändern, oder es kann einfach sagen, der Bundesrat soll über das und das verfügen. Und dann überlässt man der Bundesrat die Sache. Also in diesem Fall mit der Renten, 13. Monatsrente, hat die Initiative lediglich gesagt, wir wollen es, aber wir überlassen es der Bundesregierung, wie sie das bezahlt.
Das ist jetzt spannend. Also hat die Bundesregierung gesagt, Leute, unsere Empfehlung ist nein, weil wir können es uns nicht leisten, gehe ich mal davon aus.
Ja.
Jetzt haben die Bürger aber gesagt, doch, wir wollen das aber und ihr müsst eine Lösung finden,
richtig,
wie ihr das macht. Und da gibt es auch nichts mehr dran zu rütteln. Die müssen die jetzt final eine Lösung finden und bis wann muss das geschehen?
Das muss bis Ende nächstes Jahr aufgegleist sein.
Wahnsinn. Kann man dann sagen, dass der Schweizer Politiker weitaus weniger Macht hat als der deutsche Politiker?
Er ist respektvoller gegenüber dem Souverän. Aber er hat sehr viel Entscheidungsmacht, weil das Parlament sehr stark ist in der Schweiz. Also das Bundesparlament, auch die Leute, die dort sind, no pushovers, das, keine Apparatschiks. Mhm. Das hat mit der Wahl zu tun. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Wie wähle ich die Leute? Wenn ich fürs Bundesparlament kriege ich auch so alle 4 Jahre ein Büchlein von meinem Kanton.
Das ist nochmal extra zu den 4 Abstimmungen im Jahr,
ja, ja.
Da muss ich ja ganz schön häufig abstimmen.
Mhm. Ja, ja. Im Schnitt 4-5 Mal, weil manchmal gibt es kein absolutes mehr und da muss man noch eine Ausmarkung machen. Da kriege ich das und im Büchlein drin, von meinem Kanton. Mein Kanton gehört zu den bevölkerungsstärkeren Kantonen, es sind ungefähr 20 Mitglieder im nationalen Parlament. Und jede Partei, die sich für Sitze bemüht, kommt mit einer Liste. Die meisten haben dann 20 Namen drauf. Und ich kriege das Büchlein und jetzt muss ich Folgendes machen. Ich muss mit einer Liste abstimmen, damit man feststellen kann, prozentual, welche Partei kriegt wie viel von diesen Sitzen. Das ist eines. Aber das andere noch, in diesem, auf dem Stimmzettel kann ich jeden durchstreichen, der mir nicht passt von dieser Partei. Okay. Ich kann auch andere Leute einschreiben von anderen Zetteln, wenn die mir besser passen. Also wenn ich zu sagen, das ist sehr wahltaktisch, in jener Partei, die werden 5 Sitze haben, aber derjenige, der das letzte Mal dabei, den will ich nicht, dass die den nach Bern senden. Was ich dann machen kann, ich borge mir ein paar Namen unter von dem und schreibe die auf meinem Wahlzettel drauf. Ich kann einen selben Namen bis 2 Mal wiederholen, dann nehme ich ein paar andere bei meinem Wahlzettel raus, weil ich kann ja nicht mehr als 20 Namen liefern. Und dadurch verschiebt sich das. Das heißt also, ich als Wähler bin nicht der Partei ausgeliefert. Und das wird nachher die Resultate innerhalb von wenigen Tagen. Nicht nur, welche Partei kriegt wie viel, das wissen wir schon am Wahltag, sondern wer hat wie viele Stimmen gekriegt und wie viel Mal wurde er gestrichen und wie viel Mal wurde er bei anderen Parteien erwähnt. Das als Kandidierender, das ist dann mein Zeugnis am Schluss.
Ja.
Also sehr, das sieht man. Und dadurch hat der Wähler viel mehr. Und das ist das Parlament, aber dasselbe Spiel auch in den Exekutiven.
Aber ich glaube, das ist eigentlich das ultimative Mittel gegen Politikverdrossenheit, oder? Ich sage mal, bei uns sehen ja auch nicht alle Politiker unbeliebt. Es gibt ja das berühmte Politbarometer, wo man dann sieht, welche Politiker sind wie beliebt. Und ich glaube, dass bei den Leuten auch oft der Verdruss kommt, wie du es gerade schön formuliert hast, dass man den Parteien ausgeliefert ist und dass man das Gefühl hat, die stellen da einen hin. Ja. Was hat er da verloren? Also ja. Das ist, glaube ich, wirklich, ja, das ist wirklich.
Und dann werden immer dieselben Leute wieder gewählt. Ich sehe das extrem zum Beispiel in Österreich. Die wirklich starken Politiker wollen nicht Kanzler sein, die wollen Landesvater sein. Weil in den Ländern, Bundesländern, sind diese Prozente so einbetoniert, dass man für ewig dort sein kann. Ich spreche jetzt nicht über Deutschland, aber es gibt gewisse Parallelen. Und dem bin ich nicht ausgeliefert, weil die Exekutive wähle ich separat. Also im Kanton Waadt, wo ich wohne, 7 Leute, ist immer 7, sind die Exekutive. Und jede Partei stellt ihre Kandidaten auf und die wählen wir. Die müssen mit einem absoluten Mehr durchkommen in der ersten Wahl. Aber meistens braucht es eine zweite Wahl. Das heißt, ich bin wieder nicht der Partei ausgeliefert, wenn es um die Mannschaft geht, die in der Regierung ist.
Das Durchstreichen würde mir wirklich große Freude machen. Das mit dem Durchstreichen
würde mir sehr gut gefallen. Ich würde alles durchstreichen, was mir vor die Flinte kommt. Egal. JP, das hat ja einen Grund, warum wir heute sitzen. Das können wir mal ganz kurz einfügen. Ich kenne deinen Bruder sehr gut und habe das große Glück, mit Roland an dieser Stelle liebe Grüße. Ich weiß, du wirst es schauen, schon lange zusammenzuarbeiten. Und wir zwei hatten ja den Talk mit Professor Dr. Rieck, wo wir auch kurz über die direkte Demokratie gesprochen hatten und er sich ein wenig kritisch darüber geäußert hat. Er hatte Bedenken und ein Argument war, man kann durch die direkte Demokratie, wenn man abstimmen darf über fast jeden Sachverhalt, man kann sich Entscheidungen kaufen. Wie stehst du dazu?
Ja, natürlich in den Initiativkomitees. Die werden finanziell unterstützt und die gehen und stellen Plakate auf. Aber ob das Entscheidungen kaufen ist oder nicht, da muss man sagen, das ist das Risiko in einem offenen Wahlkampf. Das ist auch bei den Wahlen so, man kann sich Wahlen kaufen. Scheinbar stört das niemanden. Es gibt noch einen Effekt, den haben wir jetzt nicht angesprochen, dass wenn ein Initiativkomitee, das ist die Initiative, die einreicht, gibt es noch einen Check, ob es im Rahmen der Bundesverfassung ist. Das heißt, das berühmte Beispiel von der Todesstrafe, die ist nicht drin.
Genau, das wird ja immer angeführt. Ja. Todesstrafe ist ja immer so das.
Und das Beispiel. Muss man sagen, es gibt dann natürlich noch die andere Möglichkeit, dass wenn ein Gesetz durchkommt und dann wirklich durchkommt und verabschiedet wird im Parlament aufgrund von der Initiative, kann man ja wieder das Referendum ergreifen. Dazu braucht es nur noch 50.000 Stimmen. Das heißt also, es gäbe eine Möglichkeit.
Also ich sehe diese Gefahr. Ich sehe die Gefahr, aber ich verstehe nicht, was anders ist als bei einer normalen Wahl, weil klar, ich kann vielleicht auf eine Frage hin, sagen wir Todesstrafe, auch wenn es jetzt gar nicht drinsteht, kann ich natürlich sehr stark hin emotionalisieren, gerade heutzutage auf Social Media, aber das ist ja bei normalen Wahlen auch so. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man an die letzte Bundestagswahl denkt, was hat die Wahl entschieden? Ja, der Lacher von Laschet, wenn man es jetzt mal ganz plakativ sagt. Also da geht's dann auch nicht wirklich um Argumente. Oder wenn es um Themen geht, dann wird ja meistens auch auf ein, zwei Themen hin emotionalisiert, sage ich mal. Also klar ist dann sind dann nochmal die Koalitionen zwischengeschaltet und die Parteien. Und kann man sagen, das ist alles noch ein bisschen Schaumgebremste, aber grundsätzlich läuft ja so ein Wahlkampf auch hoch emotional ab und sehr auf irgendwelche Sachen, meistens die eigentlich total unwichtig sind.
Ja, ich würde sagen, der Bürger, der Souverän, hat das Recht, falsch zu liegen.
Wie die Politiker. Ah, die Politiker ja auch.
Die Politiker machen das regelmäßig, aber der Bürger nur 4-mal im Jahr.
JP, du hast hier ein Plakat mitgebracht. Wir werden das auch meinen. Automobil? Nein. Was hat es jetzt damit auf sich? Das könnte auch, entweder ist das sehr, sehr aktuell und kommt von den Grünen, oder es ist sehr, sehr alt.
Ist sehr alt.
Das ist stilvoll für die Grünen.
Und das hat mit der Situation im Kanton Graubünden zu tun, und zwar zwischen 1900 und 1925. Der Kanton Graubünden hat sich über 25 Jahre gequält, ob Autos zuzulassen sind. In unzähligen Initiativen und Abstimmungen wurde es abgelehnt.
Also grundsätzlich, ob irgendwo ein Auto fahren darf.
Ja, ja. Wow. Das ist sehr interessant, weil unten im Kanton, unten ist rein unten, Chur, Hauptstadt, die wollten natürlich Automobile. Oben, St. Moritz, nein. Das ist auch interessant. Heute haben sie gerne den Lamborghini, aber nein. Und das wurde x-mal abgelehnt, bis es dann mal schlussendlich nach 8 oder 9 Abstimmungen durchkam. Und das ist natürlich jetzt, dass in einer Demokratie wie der Schweiz der Kanton gewisse Fähigkeiten hat, selbst zu entscheiden. Das ist ein Beispiel. Und ich habe das gewählt, weil ich weiß, in Deutschland Autos sind sehr geschätzt. Und das ist also ein Zeichen, wie das geht. Na, heute sind die Abstimmungen anders. Wir haben eine Abstimmung gehabt über die zweite Röhre im Gotthardtunnel, damit die Staus verringert würden. Das hat der Souverän akzeptiert. Auch der Basistunnel für die Bahn. Also es gab einen Tunnel hinauf vom Gotthard, 3-4 Mal ringsherum und wieder runter ins Tessin. Eine alte Strecke und man wollte einen Basistunnel bauen, der um die 20 Milliarden gekostet hat. Das ist das Problem, wie bringe ich alle Schweizer dazu, einen Basistunnel im Gotthard zuzustimmen? Weil die Bündner wollten einen Tunnel bei sich. Und die Walliser wollten einen Tunnel durch den Lötschberg oder durch den Simplon. Ja, Schweizer Kompromiss ist, man macht ihn vor der Abstimmung und nicht nach der Abstimmung. Vor der Abstimmung wurde alles hineingepackt. Also auch der Ausbau des Lötschberg-Tunnels und ein Ausbau und zusätzliches noch für Graubünden, damit alle im Boot waren und das kam dann durch. Und der Tunnel wurde gebaut, auf Zeit, innerhalb den Kosten.
Ich finde das hier sehr, sehr spannend. Wir werden es nochmal einblenden, wie hier auch gearbeitet wurde. Hier das böse Auto, das Schwein muss wegrennen. Hier oben ein Auto und die Kuh dreht durch. Und, jetzt hast du aber gesagt, dieser Prozess ging 25 Jahre.
Ja.
Jetzt wäre eine kritische Nachfrage, macht die direkte Demokratie eine Demokratie langsamer?
Ja, macht die Demokratie nicht langsamer, es bringt Entscheidungen. Aber irgendeiner mal hat gesagt, der Bürger gibt auf, bevor die Bürokratie aufgibt. Die Bürokratie hat nicht nachgelassen. Irgendwann einmal hat der Bürger gesagt, okay.
Dann kommen jetzt die Autos. Es war eine weise Entscheidung am Ende des Tages, glaube ich.
Worüber wir auch gleich noch sprechen müssen wollen, es wird ja gerne gesagt, ja, in der Schweiz, da ist das ja alles viel einfacher, das ist ja viel kleiner und das wäre ja in einem größeren Land wie Deutschland gar nicht möglich. Da interessiert mich vor allem deine Meinung dazu und das Buch. Magst du mal ganz kurz Werbung dafür machen, bevor wir das vergessen?
Leute, hier das Buch von JP hat 5-6 Jahre Arbeit gekostet, richtig? Also 5-6 Jahre hat JP an diesem Buch gearbeitet, Masterpieces of Swiss Entrepreneurship. Ich darf euch sagen, ich durfte es sogar schon vorab lesen, bevor es damals rauskam. Es ist ein unfassbar spannendes Buch, auch wo JP, es ist nur ein Kapitel, darauf eingeht, wie das Ausbildungssystem in der Schweiz ist, warum das so gut ist. Vielleicht werden wir heute noch Zeit finden, darüber zu sprechen. Wenn nicht, machen wir es ein anderes Mal, weil das hier ist gerade auch super spannend. Das Buch gibt es kostenlos zum Download.
Also ihr müsst Springer, deutscher Verlag,
ihr könnt euch das Buch kostenlos downloaden. Wirklich ganz, ganz toll, große Empfehlung von mir.
Link unten in der Videobeschreibung. Mich würde mal kurz als Zwischenfrage Folgendes interessieren. Man sagt ja gerne, korrigiere mich gerne, wenn das in der Realität nicht stimmt, dass der Schweizer eher zurückhaltender ist, der Deutsche eher so ein bisschen, gerade vielleicht jemand aus dem Rheinland, eher so ein bisschen fröhlicher, direkter und der Schweizer schon eher vorsichtiger, also nicht so laut. Also ich habe oft schon gehört, wenn man als Deutscher in die Schweiz kommt, ein bisschen vorsichtiger sein, nicht fast so ein bisschen asiatischer, dass man so ein bisschen bedachter ist und sich ein bisschen bedeckter hält. Wie schafft man dann auf der anderen Seite diesen eigentlich viel größeren Diskurs? Weil da muss man ja wirklich hart um die Sache dann ringen, um ganz konkrete Fragen. Da wird ja dann wahrscheinlich auch ja hart gekämpft, verbal natürlich. Darum, also wie passt das zusammen? Auf der einen Seite eher diese Zurückhaltung und dann aber doch diese lebhafte und sehr direkte Demokratie.
Also in der Debatte sind Sie nicht unbedingt zurückhaltend. Also Parlament ist sehr lebhaft und es gibt eine regelmäßige Fernsehausstrahlung, Sendung, die heißt, da sind sie also, da gehen sie aufeinander los. Ist auch so konzipiert. Aber die Zurückhaltung, das stimmt. Ich würde es mal so sagen, wenn man zurückblendet in der Geschichte, der burgundische Streifen hat die Schweiz nur leicht gestreift, hat Deutschland wesentlich stärker erwischt. Und ich spreche jetzt vom burgundischen Mittelreich. Wir gehen zurück auf Karl den Großen. Und man kann sich heute noch von Brüssel in die Provence durchessen und weiß, man ist im burgundischen Streifen. Und 80% oder 90% der Schweiz ist eher auf der alemannischen Seite. Aber es gibt ein Gefühl der Größe im Kleinen. Wenn der Berner gegen den Zürcher motzt und der Zürcher sich mit dem Basler streitet und der Genfer sich mit dem Lausanner streitet, man hat das Gefühl, man sei in einem Riesenland.
Allein auch die ja. Sprachen, die, ja. die Kantone,
weil
das ist ja schon...
Es gibt Gegensätze, aber man kann sich treffen. Die Schweiz ist eine Willensnation. Wir sind nicht blutbestimmt, wir sind nicht sprachbestimmt, wir sind nicht religionsbestimmt, sondern die Geschichte der Schweiz war, kleine Einheiten, um sich zu beschützen, kommen zusammen. Das war ein Verteidigungsbündnis, das ist größer geworden. Da kamen mehr dazu. Die Kantone sind aus dem gewachsen und man will, dass man zusammen bleibt. Mir ist immer wieder aufgefallen, wenn sich zwei Schweizer treffen, ein Genfer und ein Zürcher, und diskutieren. Er sagt, der Zürcher, ja, wir in Zürich machen so. Und der Genfer sagt, ja, wir in Genf machen so. Und jetzt gehen die nach New York. Und was sagen sie? Wir in der Schweiz machen das so. Weil wo sie sind, wird gleich auf die Schweiz hochgestülpt. Und man hat das Gefühl, ja, wir sind die Schweiz. Das geht.
Ich finde das immer beneidenswert, wenn ich das so höre.
Ich auch total.
Ja.
Mich, bevor wir darüber sprechen, ob eine direkte Demokratie, so wie sie in der Schweiz ist, auch in Deutschland funktionieren kann, würde ich noch gerne einen Schritt davor machen und dich fragen, wieso funktioniert das Modell jetzt in der Schweiz?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich möchte das so beantworten. Ich war mal eingeladen für ein großes Kolloquium von einer großen Firma in der Schweiz. Name müssen wir nicht nennen, am Genfersee. Und die haben 50 führende Persönlichkeiten aus der Politik, Militär, Religion, Gewerkschaften etc. eingeladen. Ich war dort für ein Impulsreferat und ich konnte zuhören, wie der Moderator offensichtlich bewusst, was er machte, die Vertreterin, Regierungsrätin vom Kanton Solothurn, ein mittlerer Kanton in der Schweiz, direkt mal gefragt habe, sie soll mal erklären, wie das System in der Schweiz Politik funktioniert. Und mir ist aufgefallen, vis-à-vis schräg in diesem Raum saß der frisch ernannte Verwaltungsrat oder Aufsichtsratpräsident der UBS Bank, ehemals Bundesbank, Deutschland. Da waren andere Verwaltungsräte von großen Firmen, Deutsche, Österreicher, Belgier. Das war irgendwie gewollt, dass jetzt diese Regierungsrätin diesen Leuten erklärt, wie das System funktioniert. Und wie sie das gemacht hat, phänomenal. Sie hat gesagt, wissen Sie, bei uns beginnt alles mit der Familie. Das ist der unterste Teil. Die Familie macht, was sie kann. Was sie nicht kann, übergibt sie der Gemeinde. In der Schweiz gibt es über 2000 Gemeinden. Die Gemeinden machen, was sie können, was sie dürfen, können Steuern dazu erheben. Und was nicht mehr geht, wird dem Kanton überbunden. Der Kanton hat seine Aufgaben, kann Steuern direkt auch einheben. Und was die Kantone nicht können, übergeben sie dem Bund. Aber das Fundament ist die Familie und da fängt es an. Und das bestimmt auch, wie gewisse Dinge laufen. Dass zum Beispiel im Steuerrecht geben nicht Mann und Frau separat die Steuererklärung, das ist die Familie. Da haben sie gar keine Wahl. In Österreich müssen sie getrennt, in den USA wählen sie. In der Schweiz, so ist's. Weil die Familie, da kommt alles zusammen. Früher gab es ja auch nur eine Stimme, der Mann geht abstimmen. Die Frauen durften nicht. Da hat mal ein Freund von mir, als er, der war Verleger von einem Magazin, Frauenmagazin in Zürich. Sein Verlag hat ein Frauenmagazin in Lausanne gekauft. Ist er runtergefahren nach Lausanne, um das zu übernehmen, sie vorzustellen. Und dieser Verleger, der war ursprünglich aus dem Kanton Appenzell, wo sie noch die Landsgemeinde haben. Und da saßen alle die Teilnehmer dort und haben diesem neuen Chef gesagt, wie können Sie unseren Verlag führen, ein Frauenmagazin, wenn Sie von einer Gegend kommen, wo die Frauen kein Stimmrecht haben? Dann hat der Verleger zweimal, ist er schweizerisch, oder? Nicht gleich reinfahren, gesagt, okay, machen wir einen Deal. Bei der nächsten Landsgemeinde, die bald dann kam, lade ich euch alle ein nach Appenzell, wo die Landsgemeinde ist. Und sie können alle Leute interviewen und alle Frauen und mir nachher sagen, was sie gefunden haben. Okay, wurde gemacht. Die Leute von der französisch-schweizerischen Equipe kamen zurück und haben gesagt, was habt ihr gefunden? Keine Frau war fürs Frauenwahlstimmrecht. Was haben sie gesagt? Sehen Sie, Landsgemeinde, am Abend vorher gehen die Männer saufen und nachher gehen sie abstimmen. Wir wollen nicht dabei sein, weil wir haben ja vorher schon in der Familie, haben wir uns geeinigt, wie sie stimmen würden. Das ist ein Verständnis, das natürlich jetzt auch aufgelöst wird, weil die Familie funktioniert nicht unbedingt so. Es gibt viele Alleinstehende etc., das hat sich ausgelöst. Aber die Familie ist am Anfang. Und dann die Gemeinde ist auch sehr wichtig. In den Gemeinden gibt es immer noch sehr viele offene Gemeindeversammlungen, da wird abgestimmt. Wir stimmen ab, was der Steuersatz ist für die Gemeinde.
Das macht der Bürger?
Ja.
Deshalb gibt es auch so große Unterschiede in den Gemeinden.
Es ist ein Sport in der Schweiz. Ich wohne, wo es vielleicht steuerlich günstiger ist. Der Schweizer, wenn er sein Einkommen vergleicht, mir ist aufgefallen in Österreich, die sprechen immer mein Netto, Netto, Netto. Der Schweizer macht das nie. Der Schweizer spricht vom Brutto. Weil was vom Netto übrig bleibt, das ist Teil des Sportes.
Okay.
Also sieht der Schweizer auch öfter um, also und schaut dann.
Ja, also nicht jährlich, aber ich kenne Leute, die haben das bewusst gemacht. Und manchmal, wenn sie dann in Pension gehen und nicht mehr so viel Einkommen haben, dann und freier sind, wo sie wohnen, weil es nicht mehr bestimmt ist durch den Arbeitsplatz, ja, dann kann man sich, da kann man nach Zug gehen, da kann man nach Schweiz gehen, etc., etc. Man kauft, ja, das aber, ist frei.
Aber was ja faszinierend ist, wenn man es jetzt mal ganz pauschal sagt, die Schweiz funktioniert sogar ziemlich gut. Die Infrastruktur ist nicht schlecht. Zur Bahn können wir auch gleich noch kommen. Die Bahn fährt pünktlich. Also um die Schweiz muss man sich, glaube ich, jetzt keine großen Sorgen machen. Auf der anderen Seite, du hast es gerade schon erklärt, ist die Tendenz eher zu niedrigen Steuern. Also das ist das nicht der Beweis, dass, ja, wenn die Steuern hoch sind und ja, es funktioniert dann vielleicht auch nicht alles, dass es dann irgendwo versickert, also dass da einfach die Effizienz nicht stimmt, weil... Wenn man jetzt sagt, der Bürger bestimmt darüber und der Bürger ist natürlich eher für niedrigere Steuern, dann würde man ja erstmal denken, ja, die übertreiben das bestimmt und dann läuft alles kreuz und quer und irgendwann knallt's, weil überall das Geld fehlt. Also in der Schweiz scheint es ja zu funktionieren.
Ja, tiefe Steuern sind nicht unbedingt schlecht. Die Steuern müssen so tief sein wie möglich. Oder sagen wir mal nicht höher als nötig.
Da rennst du bei uns auch.
Ich habe mich erkundigt, die in Deutschland beträgt das Steuereinkommen, also was die staatlichen, der Staat aus der Wirtschaft herausnimmt, 45% des Bruttonationalproduktes, BNP. In der Schweiz 35%. So, 10% weniger. Jetzt funktioniert die Schweiz, fällt sie um, geht die Bahn, haben wir schöne Straßen, haben wir die besten Universitäten oder nicht? Es funktioniert. Wo kommen die 10% her? Milizsystem. Wir leisten einen Teil, was an anderen Orten verbürokratisiert und bezahlt wird, selbst.
Zum Beispiel?
Miliz. Ja, es gibt kein Berufsmilitär in der Schweiz. Ich habe fast 600 Diensttage geleistet. Der Sold war sehr tief. Und die meisten, also auf den Gemeinden, diese Stellen, der Gemeinderat ist die Exekutive, Milizsystem, ein kleines Salär, aber nichts beruflich. Die Leute in den Kantonalparlamenten, Miliz. Die Leute im Nationalrat, Miliz, wobei sie eine Entschädigung erhalten, die heute schon hoch genug ist, für gewisse Leute davon zu leben, aber es ist nicht sehr hoch, 120.000 Franken im Jahr, wenn alles zusammengezählt wird, weil es ist ein sehr tiefes Salär und dann gibt's noch Bezahlungen für Sitzungen. Sitzungsgelder sind in der Schweiz sehr beliebt. Also das ganze System ist sehr effizient. Ich habe gehört von jemandem, der die Beamtendichte einen Vergleich gemacht hat. Also in der Schweiz kann man immer eine Diagonale ziehen von Genf bis am Bodensee und sehen, wie sich da verschiebt. Im Kanton Appenzell, das ich erwähnte früher wegen der Firmengründung, die haben viel weniger Beamte pro Einwohner als im Kanton Genf. Das ist so. Sogar die kleinen Einheiten sind effizienter als die großen.
JP, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dadurch, dass Aufgaben, die hier in Deutschland der Staat übernehmen, das übernehmen zum Teil die Bürger in der Schweiz, kann sich der Staat ein schlankeres Gerüst leisten. Weil wir haben dieses Delta von 10 Prozentpunkten.
Ja.
Und das kommt zustande, weil Aufgaben von den Bürgern in der Schweiz übernommen werden und nicht vom Staat.
Die Krankenkasse bezahle ich selbst. Das ist nicht im Bundesbudget. Es gibt zwar auf Kantonsebene etc. Zuschüsse und so, aber die Spitäler sind Kanton. Das Erziehungssystem ist Kanton. Also von meiner Einkommensteuer in der Schweiz, da geht der kleinste Teil nach Bern. Und der größte Teil wird ungefähr, und der andere Teil ist ungefähr 50-50 zwischen Gemeinde und Kanton. Also ich leiste sehr viel selbst. Man kann sagen, wenn man all das hinein addieren würde, sind wir vielleicht auch bei 45%. Aber ich wähle die Krankenkasse aus. Ich wähle, welche Leistungen und wie viel Selbstbehalt ich haben will, mache ich selbst.
Okay, das klingt aber nach einem System, was auch gar nicht so trivial ist. Wie ist dieses System entstanden in der Schweiz?
Die Entstehung dieses Systems kam über Zeit. Also ganz am Anfang, als es noch die Eidgenossenschaft gab, das war ein Verteidigungsbündnis. Da gab's die Kantone haben sich regelmäßig in Tagssatzungen getroffen. Standesvertreter haben, was immer da zu berichten war, bereinigt. Und das hat über Jahrhunderte so gut oder schlecht funktioniert. Napoleon kam in die Schweiz und hat das alles wegradiert und hat einen Einheitsstaat verlangt und in Bern ein Gesetz nach 4 Jahren hat er aufgegeben. Das geht bei denen nicht. Sehr selten hat Napoleon so schnell etwas aufgegeben und hat dann etwas, ein Zwischending gemacht, das dann schlussendlich auch nur noch bis zum Wiener Kongress 1815 gedauert hat. Und dann kam ein verstärktes Bundessystem mit einer guten Verfassung erst 1848. Mhm. Und 1848 war die Schweiz als parlamentarische Demokratie aufgestellt. Das heißt, alles, da gab es kein Initiativrecht, nicht.
Wie in Deutschland.
Wie in Deutschland. Da war eine sehr starke Gruppe von Politikern, von den moderneren Kantonen Zürich, Bern, Basel. Die haben das ganze Business-System, also auch, da gab es ja x Zölle von St. Gallen bis Genf. Da haben die St. Galler lieber ins Ausland exportiert als nach Genf. Das war furchtbar. Das wurde alles gemacht. Einheitswährung, Einheitsmasse. Das wurde alles unter dieser Regierung gemacht. Aber es gab natürlich immer wieder Revoluzzer. Da gab es einen Typen, den Herr Bürkli, von einer gut bürgerlichen Familie in Zürich. Und der Herr Bürkli, Eltern haben gesagt, du gehst ins Gymnasium, du musst studieren. Und er ist aus dem, er hat das nicht geschafft, entlassen worden. Und der Vater wurde erzürnt. Er sagt, du machst jetzt eine Lehre. Okay, mach ich. Und der Vater hat ihm eine Lehre verschrieben, als Gerber. Nicht gerade eine angenehme Lehre. Er hat sie abgeschlossen. Und dann hat er sich weiter betätigt, später auch noch politisch, etc. Und dieser Herr Bürkli hatte einmal so zwischendurch eine Auszeit genommen in Paris und ist in den Bibliotheken gegangen und hat da Bücher studiert und hat da von Direktor, also von Initiativrecht und Referendum gelesen. Er ist zurückgekommen und das im Kanton Zürich durchgeboxt. Zuerst das Referendum, später die Initiative und schlussendlich die Proporzwahl, das auch sehr wichtig war. Das ist ein Prozess über 70 Jahre. Das heißt also, wir hatten eine rein parlamentarische Demokratie, wie in vielen Ländern in Europa, und da wurde das ausgeweitet mit mehr und mehr Rechten für die Bürger, bis es dann irgendwann, ein Franzose hat den Ausdruck, ich habe ihn da irgendwo aufgeschrieben, über direkte Demokratie geprägt hat. Und dann haben wir gesagt, wir haben ja die direkte Demokratie. Also die Franzosen haben es erforscht, beschrieben, publiziert, die Schweizer haben es
umgesetzt.
Aber über eine lange Zeit, das ist, glaube ich, wichtig, ja, weil viele stellen sich das bei uns vielleicht einfacher vor. Also es ist nach dem Motto, ach,
ja. Also ich würde nicht empfehlen, dass das dieses System aufs Mal da eingesetzt würde. Aber das Einzige, was wahrscheinlich schnell Wirkungen hätte, wäre das Wahlsystem, wo ich...
Das finde ich auch gut.
Das, ja. Das ist
da können wir starten, Deutschland.
Also ja, da starten. Würde, das kann ich sehr empfehlen. Ich habe ein bisschen Einblick, weil ich ja mehrere Monate im Jahr in Österreich wohne, wie das in Wien geht. Ich habe mich natürlich interessiert für die österreichische Politik und immer schockiert. Muss allerdings sagen, wenn ich dann den Österreichern sage, wie das in der Schweiz geht, weil die Österreicher in der Presse, ständig wird über die Schweizer Abstimmungen geschrieben, dann kommen wieder viele Beiträge, oh, hätten wir nur, könnten wir nur. Und dem Moment, wo ich dann irgendeinem Österreicher das erkläre, sagt, ja, das ist ja viel zu kompliziert. Und der Bundespräsident sagt, ja, dann wären wir nicht regierbar. Das ist ein Wort, das ich nicht tolerieren würde. Ich regiere. Er ist ein Vertreter. Ich bin der Souverän. In der Schweiz. Und regierbar, das sind diejenigen, die sagen, da wären wir nicht regierbar, sind die Politiker, die sich diesem System nicht unterwerfen möchten.
Aber das ist, glaube ich, wirklich der Satz, ich regiere, also das ist ein ganz anderes,
Gefühl. Staatsverständnis.
Und auch eine ganz andere Verantwortung aber auch. Mhm. Bei uns jammern die Leute mal oft YouTube-Kommentare, wenn mal was Regierungskritisches kommt, kam ja sehr oft der Kommentar, ja, und wer macht jetzt da was dagegen? Und ihr habt ein ganz anderes Verständnis.
Ja.
Ihr sagt nicht, sondern wir machen das sozusagen, jeder macht das.
Aber Sie dürften, jetzt kommt die große Gefahr. Wie hat sich das in den letzten 50 Jahren verändert? Mhm. Wir haben eine große Immigration. Wir haben viele Leute in der Schweiz, das sind Quereinsteiger in unser System.
Auch viele Deutsche.
Die haben ein anderes Staatsverständnis. Mhm. Die findet man zum Teil auch in Beamtenpositionen. Man merkt's.
Mhm. Wie?
Ja, wir haben schon manchmal das Gefühl, sie regieren.
Okay.
Ich muss allerdings sagen, die deutschen Bürger, die in die Schweiz kamen und in Unternehmen eingestiegen sind, und sich in Unternehmen hochgearbeitet haben, die gehen eine Veränderung durch. Mhm. Ich kenne jetzt einen Deutschen, der auch in diesem Buch beschrieben ist. Der hat CEO einer dieser Firmen geworden, konnte diese übernehmen. Ein außerordentlich guter CEO. Der ist als junger Ingenieur in die Schweiz eingewandert. Das ist da. Heute ist er in einer Schweizer Partei tätig, ist im Kantonsrat dieser Schweizer Partei. Der ist hineingewachsen, weil vor allem in den Unternehmen, KMUs, ist natürlich das demokratische Verhältnis, jeder spricht mit jedem etc., ist außerordentlich stark. Und dort können die Leute ins System viel einfacher eingeschleust werden, als wenn sie sich da direkt in anderen Positionen bewerben.
Jetzt, ich finde das spannend, weil in Deutschland sprechen wir immer von Politikverdrossenheit. Und ich merke das ja bei mir auch. Ich habe ja öffentlich gesagt, dass ich bei der nächsten Wahl nicht wählen werde.
Du kannst dich ja noch umentscheiden, wenn du dann durchstreichen darfst.
Dann würde ich wählen, ja. Aber JP, ich habe so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Sind die Leute in der Schweiz weniger politikverdrossen, weil das System da ist? Oder ist es andersrum?
Es gibt auch eine gewisse Politikverdrossenheit, weil in diesem System kann man natürlich mehrere Male hintereinander unterliegen. Mhm. Und die Bereitschaft zu verlieren ist nicht unbedingt größer geworden. Das hat mit der heutigen Zeit zu tun, mit dem Internet, wie die Leute sich vernetzen etc. Das sah man ganz eindeutig mit den Abstimmungen über Covid. Wir hatten zwei Abstimmungen, zweimal wurden Gesetze angenommen. Aber Covid war ein Riesenproblem in der Schweiz. Für einen Teil der Bevölkerung war das beinahe, ich darf das ruhig sagen, unausstehlich. Und wenn man sich dann so immer auf der Verliererseite ist, dann hat man, das ist eine andere Politikverdrossenheit.
Da sehe ich nämlich ganz kurz ein Enttäuschungspotenzial, weil wir stellen uns das immer alles schön vor und ich glaube, die meisten würden jetzt spontan sagen, ja, direkte Demokratie finde ich super. Jetzt stellen wir uns das mal vor, das würde jetzt in Deutschland über Nacht eingeführt werden. Dann denkt man ja gerne diese Kontrollillusion, wie beim Würfeln, wenn ich fester würfle, wenn ich eine höhere Zahl haben will, würfle ich fester. Da gibt es ja diese spannenden Untersuchungen. Und grundsätzlich würde ja jeder erstmal glauben, ja klar, gewinnen wir, da wird das durchgesetzt, was ich will. Und wenn ich dann merke, der Teil, wie du es gerade schon gesagt hast, der verliert und der dann vielleicht öfter verliert, der wäre dann vielleicht sogar noch wütender, politikverdrossener, als man jetzt schon ist. Also das, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen. Weil natürlich ist jeder erstmal euphorisiert und denkt sich, oh, jetzt kann ich endlich hier, jetzt wird endlich das gemacht, was ich will. Aber es kann ja nicht
richtig
alles für jeden umgesetzt werden.
Und da meine Frage, JP, glaubst du, dass die neuen Medien, das Internet, Social Media, positiv oder eher eine Gefahr für die direkte Demokratie in der Schweiz sind?
Ist sicher ein Einfluss, den man sich stellen muss. Ich habe da, wenn ich betrachte das historisch, die Schweizer Eidgenossenschaft hat den Gutenberg-Effekt überstanden. Bibel wird gedruckt, Monopol der Kirche gebrochen, Reformation, riesige Umwälzungen, hat es überstanden. Für mich ist das, was jetzt passiert, der zweite Gutenberg-Effekt. Mhm. Ich weiß nicht, wo es hinführt, aber es gibt Umwälzungen. Die Leute benehmen sich anders, die Leute informieren sich anders. Es ist ein Bruch mit der Vergangenheit. Und das hat sich noch nicht eingespielt.
Ganz kurz persönlich, warst du häufiger auf der Gewinner- oder Verliererseite?
Ich würde sagen, eher auf Gewinner als Verlierer.
Okay.
Früher war ich immer auf der Verliererseite.
irgendwann ändert man die Meinung.
Keine Lust mehr zu verlieren.
Es ist einfach so. Man muss sich dem stellen, man muss das akzeptieren. Aber das System bringt Entscheidungen. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt das mit der USA vergleiche, ich habe 40 Jahre in den USA gelebt, ich glaube, ich weiß, wie der Politbetrieb in den USA läuft. Diese ganze Abtreibungsgeschichte ist 50 Jahre alt. In der Schweiz 2 Abstimmungen gelöst, vorbei. Und in den USA gibt es keine Abstimmung, weil alles ist, auch im Politbetrieb ist blockiert. Es gibt keine klaren Mehrheiten. In den USA haben sie ein System, wo einzelne Leute im Parlament total undemokratisch Entscheidungen blockieren können. Wäre unmöglich im Schweizer System. Unmöglich. Dass ein Chairman einer Kommission oder irgendjemand im Parlament sagt, ich lasse diese Sache nicht zur Abstimmung kommen. Unmöglich. Und damit kommt es genau das. Ich meine, es gibt viele Entscheidungen, die in den USA im Sinne von einer Abstimmung durchgehen würden, das wäre klärend.
Ich habe noch 2 Fragen, bevor wir, weil es gibt noch einen spannenden Punkt. Du bist ja auch tief in der Wirtschaft drin. Du warst ja auch jahrelang beratend tätig, immer noch für Unternehmen, auch in der Schweiz. Was mich da interessieren würde, wie beeinflusst das System den Unternehmertum in der Schweiz vorab? Aber noch die Frage, was würdest du am Schweizer System ändern? Gibt es Dinge, die dich stören an der direkten Demokratie?
Ja, ich finde, dass in der jetzigen Situation zum Beispiel die Anzahl Unterschriften, die es braucht, um ein Referendum oder eine Initiative zu erzwingen, ist zu tief. Weil die Bevölkerung ist gestiegen, mehr und mehr. Und man muss sagen, man findet immer 100.000 Stimmen für einen Blödsinn. Aber wenn das dann nachher in der Abstimmung mit weniger als 30 Ja-Stimmen Bach abgeht, ist das ein Zeichen, dass das eigentlich nicht hätte passieren dürfen.
Aber da könnte man ja auch eine Initiative einbringen, dass man sagt, wir brauchen jetzt 300.000, oder? Richtig, das wäre möglich.
Das wäre möglich, ja. Also Es ist korrigierbar, aber ich finde, das ist eindeutig ein Problem. Und aber sonst, ich kann mich mit dem, es gibt nicht so sehr im Politbetrieb, sondern in anderen Dingen, auch mit der Gesetzgebung, mit Steuererhebung, mit Schulen, das ist alles sehr konservativ, für mich zu konservativ, aber das löst sich, wir haben was. 15 Jahre gebraucht von der ersten Abstimmung über das Frauenstimmrecht bis zur letzten. Es braucht alles Zeit. Aber es kommt zu einer Entscheidung. Wir schieben nicht etwas 50 Jahre vor uns her.
Jetzt noch mal eine letzte Frage zu dem Themenkomplex Umsetzbarkeit in Deutschland. Du hattest es schon kurz angesprochen. Das Schweizer System hat sich entwickelt aus dem System selber. Es wurde nicht übergestülpt. Und du hast auch gesagt, wenn wir das System jetzt einfach in Deutschland überstimmen würden, das wird nicht klappen. Du hast gesagt, man könnte klein anfangen, zum Beispiel mit den Listenplätzen. Was wären noch Dinge, die du schrittweise einführen würdest in Deutschland? Also wie schaffen wir auch diesen Effekt in Deutschland, dass es sich aus sich selbst weiterentwickeln würde?
Ja, das erste Mal würde ich sagen, das Abstimmungsmodus fürs Parlament. Das zweite Abstimmungsmodus für die Exekutive in den Bundesländern. Weil die werden ja jetzt direkt aus den Resultaten der Länderparlamente kommen die heraus. Und ich würde das trennen. Da müsste man sich allerdings entscheiden, wie viele wählbar sind. Also wie viele Leute braucht es im Schweizer System. Im also Bundesexekutive, Bundesrat gibt es 7. Das ist, wenn man es vergleicht, wir sind in der Situation, wo wenn ein Schweizer Bundesrat sich irgendwo bewegt, auch auf europäischem Parlament oder in Brüssel so und verhandelt, die haben verschiedene Hüte. Ein Bundesrat hat ein sehr breites Spektrum. Also zum Beispiel der Bundesrat für Inneres, Departement für Inneres, ist Kulturminister, ist Sozialminister, etc. Und je nachdem, wo sie sind, ließ sich dann in der Schweiz der schweizerische Kulturminister oder der schweizerische Sozialminister hat entschieden oder ist gekommen. Das sind diese 7 und die treffen sich einmal in der Woche am Mittwochmorgen. Es braucht immer 4 von den 7, um zu entscheiden. Nicht 2/3, nicht einstimmig ist furchtbar, sondern eine Nase mehr.
Gut, es gibt ja bei 7 auch immer logischerweise dann...
Deshalb sind es immer 7 oder 5.
Und ich kann mich nicht enthalten. Ich muss entscheiden.
Ja.
Wahrscheinlich nicht, weil sonst wär's ja pari dann. Oft,
ja. Nein, du musst entscheiden. Du bist nicht gewählt, um dich zu enthalten.
Jetzt kommt ja gern das Totschlag. Wolltest du noch eine Frage stellen? Totschlagargument, ja, die kleine Schweiz, habe ich vorher schon angedeutet. In der kleinen Schweiz funktioniert das und die können sich auch eine starke Währung leisten und dann wird er gerne mit Deutschland verglichen. Deutschland ist viel größer und wir könnten so eine starke Währung gar nicht verkraften wie den Franken, weil wir sind ja eine große Exportnation. Wo ist denn da der Denkfehler? Also glaubst du, dass Deutschland schon einiges von der Schweiz lernen könnte und warum würde das auch im Größeren funktionieren?
Ich würde es so sagen, wir bringen es zum Funktionieren und wir leisten uns eine starke Währung. Es ist nicht automatisch, sondern wir haben zum Beispiel ein Gesetz, das wurde auch vom Souverän akzeptiert, es kommt Schuldenbremse vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat der Finanzverantwortliche im Bundesrat, Finanzminister, gesagt, das geht nicht mehr auf, wir machen Schulden, das geht nicht. Und hat gesagt, ist mal hingesessen und hat aufgeschrieben, Einkommen minus Ausgaben muss sich balancieren. So. wie bringt man das fertig? Erstens mal, will man das? Und die haben es nun geschaffen, mit der Schuldenbremse in einer Zeit, wo das Bruttosozialprodukt 20 oder 25% gestiegen ist, die Schulden um 20% zu reduzieren. Mhm. Und die Schuldenquote der Bundesregierung ist 15% vom BNP. Gewollt. Natürlich, man ist dann, wenn dann das noch gemacht werden muss und das noch gemacht werden muss, man ist eingeengt. Aber man muss sich einfach damit abfinden. Und wenn am Schluss des Jahres irgendwo etwas auf dem Konto liegt, das geht in die Abzahlung der Schulden.
Kann man provokativ sagen, der Schweizer sucht Lösungen, der Deutsche sucht eher Probleme oder Gründe, warum es nicht geht? Also ich komme mir gerade so ein bisschen so vor. Bei uns wird ja ständig nur diskutiert, das geht aus dem Grund nicht, das geht aus dem Grund nicht. Denn natürlich wäre es möglich. Also
Wenn eine Mannschaft im deutschen Fußball verliert, wer ist schuld?
Der Rasen und der Schiedsrichter.
Ja, und nicht die Spieler.
Und der Trainer ist dann natürlich auch noch schuld.
In der Schweiz ist das Verständnis, dass ich als Bürger oder Bürgerin muss entscheiden. Wir bestimmen das. Wir bringen es zum Funktionieren. Wir sprachen von der Bahn. Ein großes Beispiel. Ich habe jetzt wieder gelesen, die Schweizerische Bundesbahnen haben alle internationalen Züge aus Deutschland in Basel terminiert.
Ja, zu Recht. Mhm.
Weshalb? Das muss man nämlich verstehen. Das haben sie aber auch mit Italien haben sie jetzt auch das geändert, weil die Schweiz hängt sehr eng an diesem Schienennetz, von diesem Schienennetz ab. Millionen verschieben sich jeden Tag, gehen zur Arbeit. Das muss funktionieren. Es gibt einen Taktfahrplan. Der Taktfahrplan ist eng. Und wenn jetzt ein Schnellzug von Hamburg nach Basel kommt, der weiter nach Interlaken fahren müsste, damit es Platz hat auf diesem Taktfahrplan, haben wir gesagt, dieser Schnellzug übernimmt eine Schnellzugfunktion von Basel nach Interlaken für das Schweizer System. Ja, wenn dieser Schnellzug nicht zur Zeit kommt aus Hamburg, dann geht das nicht mehr. Und das ist so lange passiert und so oft passiert, dass man einfach gesagt hat, wir kappen das. Wir sind, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, wenn ich sage, der Schweizer ist sehr getaktet im täglichen Ablauf. Er erwartet, dass das funktioniert. Er schätzt es nicht, wenn da plötzlich was quer spielt.
Also da spreche ich jetzt mal nur aus meiner, auch glaube ich aus deiner Perspektive, der Deutsche ist das schon auch. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum gerade viele unzufrieden sind, weil man eben schon erwartet, wenn ich zum Bahnsteig gehe, ist mir vor kurzem auch erst wieder passiert, dann nimmt man mal die S-Bahn, ich wollte ins Fitnessstudio fahren, guckt eine halbe Stunde vorher in die App rein, geht genau auf die Minute hin, es kommt aber keine S-Bahn. Und da muss ich sagen, da schwillt mir schon auch der Kamm. Und das kann ich auch verstehen, wenn die Leute... Und sowas passiert leider regelmäßig.
Also, aber wir ziehen keine Konsequenzen raus.
Ja gut, das ist jetzt die Frage. Ja,
In der Schweiz, wenn das passiert, da gibt es eine Debatte im Parlament. Es gibt einen Verkehrsminister. Es gibt einen Verantwortlichen. Die Leute müssen hinstehen und das erklären.
Der wird weggestrichen aus der Liste.
Ich hätte auch gerne eine Erklärung.
Nein, das können wir nicht okay. Der Bundesrat, der wird vom Parlament gewählt.
Okay.
Aber trotzdem, es gibt ständig diese Konferenzen und auch, ich meine, die Schweizer Bundesbahn ist ja nicht eine Bahn, sondern es gibt eine Bundesbahn und viele kleinere Bahnen, die treffen sich und die haben Fahrplankonferenzen und die bestimmen den Taktfahrplan und die Erwartung ist, Ja, alle 15, jetzt wollen sie alle 15 Minuten eine Verbindung haben, damit die Leute nicht mal mehr den Fahrplan konsultieren müssen. Mhm. Aber dazu muss es.
Aber gibt es da irgendwelche Gründe, Untersuchungen, außer jetzt sicherlich vielleicht eine andere Kultur, schlankere Strukturen, mehr Effizienz, mehr Verantwortung, aber ist es das wirklich allein? Also warum fährt die Schweizer Bahn das
übergeordnete Spielregeln oder so irgendwas?
Die Spielregeln sind klar. Oder? Die Spielregeln ist, man muss sich zusammenraufen. Es ist ein System nicht der Dominanz, sondern der Konkordanz. Mhm. Das heißt, alle politischen Kräfte sind zum Beispiel im Kantonsparlament, im Kanton Waadt, 7 Gewählte, aber nicht von einer Partei. Nein, keine Partei hat mehr als 2. Im Bundesrat hat keine Partei mehr als 2. Mhm. Niemand kann den anderen nur aus einer Partei überstimmen. Also deshalb gibt es auch keine Verhandlungen. Wie sagt man dem, wenn sich die Parteien zusammenraufen nach den Wahlen, wollen sie ein Programm aufstellen. Ja, wenn ein neuer Bundesrat kommt, der ist am anderen Tag an der Arbeit und übernimmt.
Hm. Wisst ihr, was faszinierend ist? Das wusste ich auch nicht. Mensch, ärgere dich nicht. Kennt jeder. So heißt es in Deutschland. Weißt du, wie es in der Schweiz heißt, das Spiel?
Nein.
Wie heißt? Eile mit Weile.
Ja, Eile mit Weile.
Ist das vielleicht, alles auf den Punkt gebracht?
Ja. Ich meine, wir sprechen hier von, was das für die Firmen bedeuten, vor allem für die KMU. Es gibt ja ein Beispiel, das auch in Deutschland diskutiert wird. Die Entscheidung der Firma Stihl, eine sehr bekannte Firma, die nächste große Fabrikationsanlage nicht in Württemberg zu bauen, sondern in Betracht zu ziehen, die in der Schweiz zu bauen. Schweiz ist das teuerste Land. Wie kommt es, dass man im teuersten Land eine solche Fabrik bauen will? Stihl hat bereits, die Kettensägen werden bereits in der Schweiz gemacht. Die haben 800 Angestellte in der Fabrikation. Die haben Erfahrung, die wissen, wie das geht. Die wissen, man bezahlt hohe Löhne. Aber die Stückzahlen, Stückkosten, die stimmen. Hm. Und es ist ja nicht nur der Lohn, der bezahlt werden muss. Es ist auch das ganze andere Umfeld.
Energie zum Beispiel?
Ja, die Energie ist sicher nicht viel billiger. Die muss ja auch zum Teil importiert werden. Aber das
aber
ist
auch nicht teurer.
Ja, also. Aber auch nicht teuer, nein. Jetzt sehen Sie mal, wenn Sie die Schweiz umrunden, gehen der Grenze entlang. Auf der Schweizer Seite finden Sie alle diese Fabriken. Und die sind bestückt zu einer beträchtlichen Anzahl von Leuten, die über die Grenze kommen, Schweizer Lohn verdienen. Weshalb bauen die Schweizer nicht auf der anderen Seite der Grenze eine Fabrikationsanlage und sparen sich alle diese Lohnkosten? Weil man in der Schweiz nach Schweizer Regeln arbeiten kann. Und die sind sehr weniger aufwendig. Mhm. Es gibt keinen Betriebsrat. Es gibt kein Dies, gibt kein Das. Man darf sogar Leute entlassen.
Bei uns auch, aber das ist halt ein bisschen
kompliziert. Eben.
Aber ganz kurz vielleicht, wie einfach ist es? Ist es da wie in den USA oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der Unternehmer kann eine Person morgen entlassen. Die Erwartung ist, es muss irgendeinen Grund geben oder so. Wahrscheinlich gab es schon Warnungen oder so, aber kann entlassen. Mhm. Und es ist erstaunlich, wenn man zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz anschaut und im Vergleich zu Italien, wo ich sehr viel Einblick habe, und auch Frankreich, wenn Sie das vergleichen, dann hat die Jugendarbeitslosigkeit, vor allem in Italien, ist enorm. Die Leute kriegen keinen permanenten Vertrag. Aber das Recht, gefeuert zu werden, dafür sehr früh im Leben einen permanenten Vertrag zu erhalten, würden sie nicht eingehen. Ja. Weder in Italien noch in Frankreich. Die Schweizer leben mit dem mit der Tatsache, dass ich gefeuert werden kann. Aber wir haben tiefste Arbeitslosigkeit und höchste Löhne. Wie erklärt man sich das? Das ist ein Entscheid. Und in diesem Entscheid ist das System einfach auch für die Jungen viel besser.
Wir diskutieren ja auch viel über Bürgergeld zum Beispiel. Bei uns, es werden bei uns ja auch viele Leute gesucht mittlerweile. Also das, glaube ich, verstehen viele auch nicht. Bei uns gibt es Arbeitslosigkeit. Gut, manche Leute, kann man nicht oft genug sagen, die können auch nicht arbeiten. Die geht's nicht, sondern um die, die arbeiten können, aber dann keine Arbeit finden. Und man hört bei uns immer mehr, dass Geschäfte schließen müssen, mehrere Nachmittage pro Woche, weil sie kein Personal finden. Horst hat das ja auch neulich, Horst Lüning, Whisky. Unternehmer, Whisky, Versand, Handel, dass sie sich da auch schwer tun. Also wo müsste man da ansetzen? Wie ist das soziale Sicherungsnetz in der Schweiz? Gibt es das überhaupt?
Es gibt dasselbe Problem. Es gibt Personalmangel. Man hat das zum Teil mit Emigration kompensiert, aber 100.000 neue Emigranten pro Jahr in der Schweiz, das ist für viele Leute nicht mehr akzeptabel. Mhm. Da kämpfen wir in der Schweiz, wie man das lösen soll.
Gibt es da auch Volksentscheide zu?
Ja, da kommt wieder eine. Es kommt eine Initiative auf den Tisch, die jetzt dann kommt, um unter, das ist, das segelt unter dem Namen, wie sagt man, Sustainability, dass das die 10 Millionen Schweiz sei nicht erlebbar. Wir sind jetzt bei 9 und vor 20 Jahren waren wir noch bei 7. Mhm. Die Schweiz ist das am schnellsten wachsende Land. Das bringt Probleme. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wir haben natürlich auch eine Situation, wo ich höre immer wieder, wenn Sie mit einem Unternehmer sprechen, ich habe so viele Leute im Betrieb, 100, und das sind 90 Stellenprozente. Das wird immer gleich umgerechnet. Das heißt, nicht alle Leute arbeiten 100%. Und immer mehr und mehr kommt das. Es gibt zum Beispiel eine Situation, wo sich ein Paar können je 80% arbeiten oder 70, was immer. Das ist meistens, pro Tag sind es dann 20%. Verdienen genügend und kommen aber wegen verschiedenen Einkommensgrenzen in die Lage, dass sie Vergünstigungen kriegen. Also ich stelle mir vor, dass mal kommen wird, dass diese Vergünstigungen nur angerechnet werden auf theoretisch 100% Einkommen. Das heißt, wenn ich 80% habe, ist meine Wahl, aber ich werde eintaxiert auf 100. Das würde das sicher ändern. Aber wir haben ein Problem. Wir haben auch zu wenig Fachkräfte überall.
Gut, Demografie, klar.
Ja, ja. Das, trotzdem, dass wir wachsen.
Es ist beruhigend zu hören, dass auch die Schweiz Probleme hat. Ja, aber jetzt kommen viele Unternehmen jetzt aus Deutschland zu euch.
Ja. Die finden, es sei weniger problematisch hier als in Deutschland. Es gibt andere Probleme. Aber ich muss sagen, im Allgemeinen, also ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, der eine sehr komplizierte chemische Anlage installiert hat. Und chemische Anlagen installieren heute ist ja immer sehr anspruchsvoll, auch von den Bewilligungen. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, ja, das sei so, dass er in der Schweiz eben im Vorlauf zur Instanz geht und sagt, wir stellen uns das so vor, wie stellt ihr euch das vor? Man verhandelt und dann kommt das Gesuch erst. Und das ist sehr, das spart sehr viel Zeit. Das heißt, es wird, man versucht, einen Nenner zu finden, um das zu bauen.
So Leute, jetzt sind wir gleich am Ende angekommen.
Wir haben geschnitten, weil ich kurz auf die Uhr schauen musste. Nicht, dass sich dann Leute beschweren.
Nicht, es wurde nichts zensiert. Nee, keine Angst, es wurde nichts zensiert. ein Angebot. Wir hätten noch spannende Themen, Ausbildungssystem und so weiter und so fort. Wir wollen es aber jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen und jetzt auch nicht so ganz schnell abhandeln, denn das wäre schade, jetzt das in 5 oder 10 oder 15 Minuten schnell dann durchzuhetzen. Deswegen, Leute, erste Frage, hat's euch gefallen? Zweite Frage, wollt ihr einen Teil 2? Dann vielleicht in der Schweiz. Dann gebt mal kräftig Daumen hoch. Also ich würde sagen, 5000 Likes hätte das Video schon mindestens
auf jeden Fall
verdient. Wenn wir 5000 Likes schaffen, dann fahren wir in die Schweiz. Und natürlich vor allem den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. JP, herzlichen Dank. Das hat wirklich großen Spaß gemacht.
Grandios.
Hast du noch eine, ja, was ist dir am meisten hängen geblieben heute?
Ich regiere.
Ja, mir auch. Also das ist,
ich regiere nicht mal zu Hause. Ich muss einiges ändern.
Der Deutsche regiert nirgendwo nicht mal zu Hause.
Also zu Hause ist das anders. Ja. Wie ich ja erklärt habe.
Ja, der Familie. Der Schweizer unter uns.
Ja.
Sehr schön. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke dir.
Danke dir. Euch.
Wirklich ein Vergnügen und sehr lehrreich. Herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Und euch hoffentlich auch. Danke. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.